Heute zu Gast Dr. Karl-Heinz Schnieder. Fast schon Stammgast bei mir im Podcast. Das ist jetzt die dritte Episode, die wir miteinander aufnehmen. Und in der heutigen Episode sprechen wir über Honorarsicherung in der Zahnarztpraxis. Es ist ein Thema, das mich in den vergangenen Monaten sehr häufig erreicht hat. Zum einen habe ich allerhand Vorträge zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz gemacht. Zum anderen pressiert es unsere Kunden. Und dann habe ich mir gedacht, ich lade mal wieder den Kalle ein. Kalle ist, ja, ich sag mal so, schon ein angstfreier Mensch, der auch offen über solche Themen spricht und auch gerne mal etwas gerichtlich überprüfen lässt. Er ist ein Top-Jurist, ist mit seiner Kanzlei KWM Law deutschlandweit aktiv und meines Erachtens immer ein herausragender Gesprächspartner für eben genau dieses Thema. Dadurch, dass das Thema so komplex ist und so voll mit Fakten, haben wir es von vornherein in zwei Episoden unterteilt. In der heutigen Episode sprechen wir über Budgetierung, also Honorarsicherung erstmal als Kanal, als abgestecktes Feld in der Zahnarztpraxis und dann die Budgetierung. Und in der zweiten Episode sprechen wir über die Wirtschaftlichkeitsprüfung, Regress und Regressabwehr. Aber nun erstmal ab rein in das Gespräch mit Kalle. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Kalle, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Herzlichen Dank, lieber Christian, für die nette Einladung. Die Stimme ist etwas belegt, möglicherweise natürlich von den Feierlichkeiten von Preußen Münster, aber auch im privaten Bereich haben wir hier eine Hochzeit zu feiern und da sind die ersten Vorfeierlichkeiten gestartet. Aber ich freue mich total, dabei zu sein und freue mich ganz besonders auf unsere beiden Themen heute.
Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Also erstmal ein kleiner Wermutstropfen ist, dass wir uns nicht zum Derby treffen können, ne? Also Preußen Münster, wenn man so will, das preußische Kiel, das wäre ja ein schönes Derby geworden. Wir sind jetzt Fahrstuhl hoch und ich hoffe, dass wir auch lange kein Derby mehr haben. Das würde ja eher bedeuten, dass wir Fahrstuhl wieder runterkommen. Aber insofern haben wir ja jedenfalls mal einen Grund, du im Norden, mich hier zu besuchen, was du ja schon lange nicht mehr gemacht hast. Und dann gehen wir mal hier zum schönen Spiel.
Und dann steht auch die Gegeneinladung ins Preußenstadion. Also wir haben im nächsten Jahr namhafte Gegner wie den ersten FC Köln. Liebe Köln-Fans, verzeiht mir es. HSV ist dabei, Hertha BSC, Schalke 04. Also vor 10 Jahren hätte jeder gesagt, das kann ja gar nicht wahr sein. Das ist ja Quatsch, was du da sagst. Nein, es ist Realität. Da freuen wir uns auf ganz, ganz viele, viele spannende Begegnungen. Auf jeden Fall.
Und ich freue mich, Kalle, dass ich dich heute wieder als, ich sag mal so, schon erweiterter Stammgast habe für eine Sonderfolge. Und wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen ausgetauscht und wie wir es ja hin und wieder mal machen, zu diversen Themen. Und da ist es so, dass du sagst, was derzeit pressiert, ist die Honorarsicherung in der Zahnarztpraxis. Und da die Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Regress und Regressabwehr. Und in der heutigen Episode wollen wir einfach mal drüber sprechen. Ich würde dich bitten, dass du einfach mal ganz kurz Honorarsicherung mal so abgrenzt, mal so ein bisschen definierst, dass du da mal so ein bisschen ins Thema reingehst und auch die Budgetierung erklärst. Die Fragen erreichen uns ja momentan sehr häufig. Und in der nächsten Folge, das ist sozusagen eine Doppelfolge, sprechen wir dann über die Wirtschaftlichkeitsprüfung, Regress und Regressabwehr. Das alles, weil es gerade, ja, ich sag mal, punktaktuelle Themen sind, mit denen sich sehr viele beschäftigen. Und jeder von uns muss wissen, die GKV wird nicht voller, ne? Die wird eher leerer. Es werden immer mehr Arbeitstätige in die Rentnerschaft überführt. Die Rente mit 63 ist ein Erfolgsmodell. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel mehr Rentner haben. Dieses Jahr steuert der Bund schon 108 Milliarden zur Rentenkasse hinzu. Was hat das für einen Einfluss auf die GKV? Einen ganz einfachen. Dadurch, dass der Rentner nur noch einen Teil von seinem letzten Gehalt als Rente bekommt und auf diesen Teil auch noch ein sozusagen sehr viel geringerer GKV-Beitrag zu bezahlen ist, wird die Kasse nicht voller. Gleichermaßen weiß man, dass ab ungefähr 55 sind die Gesundheitsausgaben pro Person beim 4- bis 6-fachen. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Ich habe da gerade letzte Woche auf Sylt einen sehr umfangreichen Vortrag drüber gehalten. Den werde ich hier auch nochmal reinstellen. Und da sieht man, wir haben Gesundheitskosten von 4.000 bis 5.000 Euro und haben Einzahlungen, die bei einem Zehntel davon liegen. Und das ist unser Problem. Wir sind eine geriatrische Gesellschaft. Dass wir nochmal hoffen können, dass die gesetzliche Krankenkasse voller wird. Ich glaube, dass es ohne ganz, ganz tiefgehende Reform nicht zu schaffen und irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Das heißt, dass dieses Thema, was wir heute irgendwie streifen, eins für die Zukunft ist, was wir eigentlich jedes Jahr neu besprechen müssten, weil es jedes Jahr wahrscheinlich neue Drangsalierungen geben wird, weil gespart werden muss. Es gibt ja gar keinen Weg daraus. Das ist, ich sag mal so, da sind sich, glaube ich, alle Experten oder Nicht-Experten einig. Und ich glaube, umso wichtiger ist, dass wir hier mal ein kleines Update geben. Oder hast du einen anderen Blick auf die Szenerie, lieber Kalle?
Mein Blick ist deckungsgleich mit deinem. Und die Idee ist, dem heutigen Podcast, unseren Hörerinnen und Hörern, so ein bisschen ein Handwerkszeug mit an die Hand zu geben, wie ich mit diesen Dingen, Honorarsicherungen, grundsätzlich umgehe. Das Thema klingt unheimlich konservativ. Es klingt total veraltet. Honorarsicherung, was soll das denn sein? Das ist aber eines der Zukunftsthemen. Es ist angedeutet, die GKV-Kassen sind nicht mehr so gefüllt. Man überlegt, überall Einsparungen durchzuführen. Und diese Einsparungen treffen natürlich die Praxen im Einzelnen. Die Corona-Pandemie ist gerade überstanden. Da kommt eben dann die Hiobsbotschaft aus Berlin. Der Gesetzgeber führt Budgetierungsregelungen für das Jahr 2023 ein. Das heißt, die Honorare, und das muss man vielleicht den Hörern einmal kurz erläutern, werden ja von den Krankenkassen, von den gesetzlichen Krankenkassen als Gesamtkuchen errechnet an der Grundlohnsummensteigerung des Vorjahres an die KZV, an die Landes-KZV überreicht. Die Landes-KZV haben dann die Aufgabe, über den Honorarverteilungsmaßstab, auch kurz HVM genannt, dieses Geld an die Praxen weiterzugeben. Und da gelten eben dann die Regeln, die sich die KZV für die Verteilung ausgedacht hat. Das ist so ein Grundprinzip, das muss man sehen. Wenn man also sich gegen die Budgetierung wenden will, und wir kommen da gleich im Einzelnen näher zu, dann greift man im Grunde den örtlichen, den regionalen HVM an und indirekt auch dann die gesetzliche Budgetierung. Das im Einzelnen erkläre ich das aber gleich noch. Honorarsicherung ist ein Zukunftsthema. Ich kann die Praxis modern aufstellen, ich kann sie digitalisieren, ich kann versuchen, mich in regionale Netzwerke marketingmäßig aufzustellen. Das alles fällt hinten runter, wenn ich über verschiedenste Instrumentarien mein Honorar, was ich mühsam erarbeitet habe, wieder verliere. Da ist beispielsweise der junge Zahnarzt, der über eine Praxis übernimmt, hoffnungsfroh startet und dann 2 Jahre später in einem Honorarregress über 70.000 Euro an die Krankenkassen oder an die Prüfungsstelle zunächst einmal zurückzahlen muss. Das ist dann oftmals schon wieder etwas, was ihn in seiner Existenz gefährden kann. Und das ist kein Einzelfall. Da sind gerade auch die Neugründer sehr stark betroffen von den Honorarregressen. Da müssen wir gleich unterscheiden, welche Honorarregresse meinen wir. Wie gesagt, wir wollen heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und vielleicht hier und da Handlungsanweisungen geben. Was habe ich zu tun, um mich davor zu schützen, beziehungsweise was sind die notwendigen Schritte? Weil eines ist klar, ich bin Rechtsanwalt und Juristen leben halt auch von Formvorschriften und jeder belastende Honorarbescheid hat immer auch eine Ablauffrist, eine sogenannte Widerspruchsfrist und die beträgt nur 1 Monat. Und ist die abgelaufen, dann wird dieser Bescheid bestandskräftig und man kommt dann auch nicht mehr dran, selbst bei besten Erfolgsaussichten ist dieser Bescheid nahezu in Stein gemeißelt und dagegen noch vorzugehen, ist dann sehr, sehr schwer. Von daher ist es wichtig, einige Grundregeln zu kennen. Und wenn du magst, Christian, dann lass uns vielleicht heute mal mit der Budgetierung beginnen.
Super gerne, super gerne. Erstmal vielen Dank für den Umriss. Ich glaube, das muss einem mal so ein bisschen, also erstmal die Anspruchsgrundlagen, die müssen einem ja erstmal klar werden. Wo kommt das Geld her? Wie wird das Geld verteilt? Ich glaube, da ist es nur logisch, dass wir jetzt in die Budgetierung reingehen. Und mir ist auch wichtig, was würdest du oder was empfiehlst du einem Gründer, Gründerin jetzt, der startet? Wie kann man das von vornherein sozusagen im Blick haben, dass einem so etwas, wie du gerade erzählt hast von einer Niederlassung der 70.000 nachzahlen muss, ich meine 70.000 in Cash, das musst du auch mal irgendwie als Gründer irgendwo überhaben. Aktuell, meines Erachtens hat das aktuell gar keiner über, die jetzt vor 1-2 Jahren gegründet haben, weil die ja noch mitten in der Fehlersuche im System, neues Personal, Einarbeitung, die sind ja noch in dieser ganzen Kurve hoch, wo sie noch gar nicht auf die großen Cashpolster zurückgreifen können.
Also wir sind jetzt gerade mit dem konkreten Beispiel bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung zwar, aber das Dramatische daran ist, Christian, heute im Jahr 2024 werden Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchgeführt für die Jahre 2020 und 2021. In dem Zeitraum sind wir. Und bekommst du für 2020 einen Regress in der Höhe, 70.000, dann kannst du für die Jahre 21, 22, 23, die ja abgerechnet sind, die abgelaufen sind, einen ähnlichen Regress erwarten. Das mach mal 4, das sind 82.000 Euro. Das heißt, da ist die Dramatik auch dahinter, diese Verfahren sehr ernst zu nehmen und dann auch sich zu wehren. Ich habe natürlich ein Extrembeispiel rausgebracht, aber das ist gar nicht so selten. Auch die kleineren Regresse, 15.000, 20.000 Euro, das ist natürlich existenziell für die Praxis. Nehmen wir mal das Thema Budgetierung und beginnen wir dort mal beim kleinen Rückblick auf die Geschichte. Wir hatten in den Anfang der 2000er und auch Ende der 90er schon mal Budgetierung. Das war nichts Neues. Ganz früher kommen wir von der Einzelfallabrechnung. Das ist aber schon lange, lange her. Da muss ich weit zurückdenken. Das geht schon in meine alte KZV-Zeit zurück. Da hatten wir Einzelleistungsabrechnung. Jede Leistung wurde nach einem Punktwert berechnet und bezahlt. Da gab es gar keinen Deckel, nichts. Und dann wurde dann irgendwann aufgrund der Leistungsausweitung Budgets wurden eingeführt. Da gab es dann auch eine Menge von Verfahren auch. Und der ehemalige KZV-Vorsitzende der KZV Niedersachsen, ein Herr Dr. Schierbord, hat auf dem Rücken der Zahnärzte über die Honorarverteilungsmaßstäbe Politik gemacht. Er hat also den Praxen im vierten Quartal kein Geld mehr ausgezahlt, um nach außen zu zeigen, seht mal her, wie groß die Not ist. Das ging völlig nach hinten los. Die Praxen verfielen in wirtschaftliche Not.
Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja vollkommen sinnlos.
Ja, und da hat die Rechtsprechung auch sehr schnell einen Riegel vorgeschoben. Er hatte auch die Idee dieses Korbmodells mal gehabt, ne? Alle ins Körbchen, alle Zulassungen zurück in den Korb. Und dann können ja die Krankenkassen gar nicht anders, als mit uns Einzelverträge abzuschließen. Auch dieser Schuss ging nach hinten los. Der Staat lässt sich hier nicht an der Nase rumführen. Überhaupt keine Frage.
100% nicht. Das hat er noch, also das macht also, und Erpressen von einer zumindest im gesamtgesellschaftlichen Kontext sehr, also nicht vulnerablen, also nicht verletzlichen Bevölkerungsgruppe, sondern von einer zumindest in der Auffassung sehr reichen, akademisierten, kleinen Randgruppe. Da freut sich der Staat doch, wenn er da sagt, okay, wir werden hier erpresst, aber wir für euch schlagen hier zurück. Also das geht immer, immer schief. Schau dir die Bauernproteste an, die sind, kommen von einer ganz anderen Ecke. Die haben immer eine große Sympathie, ja. Wenn sich jetzt sozusagen die Top-Manager der DAX-Konzerne vereinigen würden und sagen, wir werden ja schlecht behandelt, was meinst du, wie sich da jeder Politiker darauf freut, darauf rumzutrampeln und dann mal zu sagen, wie viel Bonus ihr habt und dies und das. Das macht nie Sinn. Im Branding oder in der Kommunikationspolitik ist das einfach eine schwachsinnige und völlig verfehlte Idee. Wir können so niemals unser Recht meines Erachtens erstreiten, indem wir mit diesem Ruf so vorgehen.
Die Konsequenz aus der damaligen politischen Wirkung dieser Maßnahmen, die also KZV-intern gesteuert waren, war, dass dieser Paragraph 85 Sozialgesetzbuch Römisch 5, der ursprünglich mal ein Zweizeiler war, heute über, ich würde sagen, 4 Seiten geht, also ein aufgeblähtes Regelungswerk geworden ist, wo der Gesetzgeber klare Regelungen getroffen hat, die eigentlich der freien Selbstverwaltung von Krankenkassen und Ärzten oblag. Heißt weiter, wir bekamen in der Folge auch eine sehr dezidierte Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, wie KZV und Honorarverteilung vorzunehmen haben. Und jetzt schlage ich den Bogen. Da hatten wir eine lange Zeit der Budgetfreiheit. Und dann eben aufgrund der finanziellen Situation in der GKV wurden für das Jahr 2023 wieder Honorarbudgets eingeführt. Der Gesetzgeber hat sie angeordnet. Die Umsetzung obliegt den 16 KZV im Bundesgebiet. Und jede von denen hat es unterschiedlich gemacht. Die 9 Länder waren in der Regel gar nicht stark betroffen. Sie hatten in der Vergangenheit sehr gut verhandelt mit den Kostenträgern. Da war also die Honorarnot nicht besonders hoch. Und in den alten Ländern, naja, höchst unterschiedlich, ne? Also Westfalen-Lippe, Nordrhein haben sehr früh angefangen, Regelungen zu treffen. Die Bayern haben gesagt, wir gucken erstmal, machen erstmal gar nichts. Lass uns mal laufen und schauen mal am Ende. Jetzt am Ende merken sie, oh, da müssen wir ja noch furchtbar hohe Honorarregresse umsetzen. Die Nordrheiner haben vielleicht in der Nachbetrachtung überreagiert. Sie haben im ersten Quartal des Jahres 23 exorbitant hohe Einbehalte gemacht, haben also den Praxen nahezu mehr als häufig die Hälfte des Honorars nicht ausgezahlt, haben aber dann gemerkt im Laufe des Jahres diese Abschreckungswirkung, die ja gewollt war, also bitte seid vorsichtig mit der Leistungserbringung, hat dann im dritten Quartal dazu geführt, dass alle Einbehalte wieder nachträglich ausgezahlt worden sind. Und im vierten Quartal hatte man dann im Grunde überhaupt kein Problem. In Nordrhein ist die Budgetierung nicht zu Honorarregressen, hat nicht zu Honorarregressen geführt, aufgrund dieser, naja, man mag es gut oder schlecht finden, aber aufgrund dieser Honorarverteilungspolitik. Das sieht aber in anderen Ländern ganz anders aus. Und das muss man auch vielleicht grundsätzlich wissen. Wie erkenne ich denn die Budgetierungsanwendung als Zahnarzt? Nun, die KZV machen eben ihre Quartalsabrechnungen 1 bis 4, also 4 Quartale. Und in der Regel im vierten Quartal, Das heißt also Ende März, Anfang April des darauf folgenden Jahres machen Sie den vierten Quartalsbescheid für das Jahr 23 und in der Regel auch hier einen Jahreshonorarbescheid. Und dieser Jahreshonorarbescheid, der beinhaltet jetzt die Kürzung oder auch eben keine Kürzung. Nur das zu erkennen, das ist für viele Praxen schon nicht so einfach. Manche schauen nur auf die Restzahlung und das andere, was drüber steht, ist nicht so relevant. Aber da stecken die Honorarbudgetierungskürzungen drin. Und dann kann man an der Stelle jetzt nur den Tipp geben, wo das nicht eindeutig ist oder wo diese Budgetierungskürzung über ein bestimmtes Maß hinaus, sagen wir mal, der Bagatellgrenze hinausgeht, würde ich immer raten, legt bitte einmal Widerspruch ein. Lasst euch das erklären, wie hoch die Budgetierung ist, warum ihr budgetiert werdet, um dann die weiteren Schritte abzuwägen, gehe ich dagegen vor, schließe ich mich da einer möglichen Grundsatzklage an, die bestimmt geführt werden wird, das ist jetzt schon sicher, dass viele dagegen klagen werden, oder eben akzeptiere ich es, weil es wirtschaftlich keinen Sinn macht, gegen die Kürzung vorzugehen.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de. Wie kann man dagegen vorgehen? Muss man das begründen oder kann man einfach, wie man es kennt, erstmal einen Einspruch einlegen?
Also wichtig ist, die Monatsfrist einzuhalten, die Widerspruchsfrist einzuhalten. Da reicht das Wort Widerspruch. Einfach nur Widerspruch, die Verwaltungsakte anfordern, Begründung erfolgt später. Dann ist die Frist gewahrt. Oder wenn ich das versäumt habe, was viele wirklich versäumt haben, darauf warten, bis die KZV eine weitere HVM-Berechnung vornimmt. Manchmal ist es so, dass noch Nachzahlungen kommen im Laufe des Jahres, weil die Krankenkassenverhandlungen erst zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden. Also es laufen aktuell noch Verhandlungen im Jahr 2024 für das Jahr 2023. Dann gibt es eine Nachzahlung und dann würde ich wieder versuchen, dort in dieses Thema hineinzukommen über eine entsprechende Widerspruchserhebung. Und dann ist die Frage, was sind denn du die Main Points aus der juristischen Sicht, die wesentlichen Punkte, um gegen die Budgetierung vorzugehen? Der Gesetzgeber hat es angeordnet, da werden die allermeisten sagen, naja gut, dann ist es ja, wie der Westfale sagt, von Gott gegeben, ne? Also von lieben Gott gegeben, das ist wohl richtig so. Was sind die Main Points, um dagegen vorzugehen? An mehrerlei Stellen würde ich da ansetzen. Nehmen wir mal alleine das Budgetieren der Parodontoseleistung. Die Parodontose-Richtlinien sind vor kurzem erst dergestalt geändert worden, als dass der Gesetzgeber und auch dann die Richtliniengeber erkannt haben, dass es einen enormen Behandlungsbedarf gibt in der deutschen Bevölkerung, was PA-Behandlung betrifft. Ich glaube, die Bundeszahnärztekammer spricht von 15% der Bevölkerung. Ich glaube, die über 60-Jährigen, da dürfte die Prozentzahl wesentlich höher sein, 30-40%. Christian, Frage an dich. Was glaubst du denn, wie viel Prozent der Patienten über die GKV abgerechnet werden in PA behandelt?
Wie viel von 100 Patienten über die GKV abgerechnet werden versus privat bezahlt werden?
Ja, also wenn wir sagen, die Bundeszahnärztekammer sagt, 15% der Bevölkerung wäre PA behandlungsbedürftig, wie viel Prozent der GKV-Versicherten werden PA behandelt?
Ach so, so meinst du das. Okay, verstehe ich. Ja, ich würde sagen, dass es nicht mehr als 5 oder 6% sind. 3%, 4%, sehr wenig.
1 bis 1,5%.
Ja, okay. Noch weniger, ja.
Das ist die aktuelle PA-Behandlungsrate, wie sie so in den Praxen sich zeigt. Ich erkenne die Zahlen immer in den Prüfverfahren. Und Da siehst du alleine schon, dass also der Ist-Zustand, der Behandlungsnotstand, dass es da einen riesigen Behandlungsbedarf gibt. Dann hat man im Grunde genommen den Versicherten den Zugang zur PA-Behandlung erleichtert. Schwierige Compliance-Regeln wurden weggelassen. Es gibt entsprechende Strecken der Behandlung, die heute auch gut vergütet werden. Und dann kommt der Gesetzgeber, dann kommt die KZV mit dem HVM und ratzfatz haben wir enorme Kürzungen im PA-Bereich bei den Praxen. Das halte ich für unzulässig. Man hätte darüber nachdenken müssen, vielleicht die PA-Leistungen aus der Budgetierung rauszunehmen, auch auf KZV-Seite. Hätte dazu geführt, dass im konservierenden chirurgischen Bereich weniger Geld zur Verfügung gestanden hätte. Ja, möglicherweise ist das so. Aber das ist ein Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt, den ich sehe, dass man genehmigte Leistungen, wie bei ZE und auch bei PA, die also den Stempel tragen, durch die Kasse genehmigt, Behandlungsumfang ist so damit auch als wirtschaftlich anzusehen und darf erbracht werden, im Nachhinein streicht. Halte ich nicht für zulässig. Und der dritte Punkt ist der, nach meiner Auffassung ist gegen das Differenzierungsgebot hier verstoßen worden. Das Bundessozialgericht hat damals in der ersten Budgetierungsarie der 90er und der 2000er Jahre gesagt, die KZV haben den Grundsatz der Honorarverteilungsgerechtigkeit zu beachten. Der folgt aus Artikel 3 Grundgesetz. Das heißt, eine Behörde muss dafür Sorge tragen, dass Honorarverteilung gerecht stattfindet. Und dann hat man, wenn ich mir die Rechtsprechung anschaue, die es zur Wirtschaftlichkeitsprüfung gibt, die ja eine praxisindividualisierte Betrachtungsweise vorschreibt. Jede Praxis ist individuell zu betrachten. Gibt es Praxisbesonderheiten, gibt es Einsparungen etc. Bei der Budgetierung wird heckenschnittartig gearbeitet. Da kommt die Säge, 80 Punkte pro Fall, Schluss. Kein Cent mehr, kein Cent, egal wie du vorher aufgestellt warst. Das halte ich ebenfalls für einen Verstoß. Also das sind so die Main Points, die wir da anführen wollen. Und jeder, der sich dagegen wehrt, sollte sich auch nach meiner Meinung auf diese Punkte konzentrieren. Und da wird man schauen, ob das Bundessozialgericht dem Folge leisten wird. Das wird Jahre dauern, ich weiß das. Aber da es auch häufig um viel Geld geht, würde ich da die Empfehlung aussprechen, dagegen vorzugehen. Wir werden versuchen, für unsere Mandanten eine Poolbildung zu betreiben. Das heißt, wir werden dort mehrere Verfahren auswählen, die wir als Musterverfahren führen wollen und den Rest dann mit den KZV vereinbaren, dass sie dann eben zum Ruhen gebracht werden, dass sie dann dahinter geparkt werden können. Es darf niemals ein Musterverfahren geben. Christian, warum nicht? Nun, wenn die KZV schlau sind, dann werden sie den einen, der da klagt, durch Nachzahlung klaglos stellen und ist das ganze Verfahren erledigt. Kommt es keinen Schritt weiter. Also immer mehrere, 5 bis 10 wahrscheinlich, die man auswählt, um dann durch die Instanzen das Ganze definitiv entscheiden zu lassen. Du siehst, das Thema Budgetierung ist ein komplexes, schwieriges Thema, was häufig auch von den Beratern nicht erkannt wird, weil es so schwer ist, diese Honorarbescheide auch zu lesen. Früher waren das 2 Seiten, heute sind das fast 30 Seiten Papier. Und irgendwo auf der 15. Seite steht HVM-Abrechnung 2023 und dann kommen die einzelnen Leistungsbereiche.
Ja, 100% verstanden. Super spannend, lieber Kalle. Ich würde sagen, an dieser Stelle runden wir das Thema Budgetierung ab. Und der nächste Punkt sind Regress und Regressforderung. Den besprechen wir in der nächsten Episode mit dir, meinem zukünftigen und jetzt schon Stammgast, lieber Kalle. Und vielen Dank erstmal für deine Insights. Ich sag mal so, wirklich erhellend und augenöffnend, auch, dass man das so leicht machen kann. So ein Paper ist in einer Minute aufgesetzt, Briefmarke rauf, weg. Und in der nächsten Episode sprechen wir mal, wie wir da mal sozusagen das Ganze tiefer legen können. Spitze, vielen Dank für deine Zeit und deine Informationen, lieber Kalle.
Ich danke dir, alles Gute.
Bis dann, ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.